Der Gastro-Branchentalk.
Moin da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro-Branchentalk, dem Talk rund um die Gastronomie, Hotellerie und alles, was dazugehört. Wir berichten immer aus unseren letzten Tagen der letzten Woche und was vielleicht in der Zukunft kommt, aktuelle Themen. Und heute mal eine kleine Runde. Carsten und ich werden uns heute mal ganz entspannt alleine unterhalten. Der Michael ist im Stress in München und kann leider nicht dazu kommen. Eventuell kommt Florian noch dazu. Das werden wir dann im Laufe des Podcasts merken. Hallo Carsten, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Hallo ihr da draußen in der spannenden Welt der Gastronomie. Hallo René. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, genau. Carsten, wie war deine Woche?
Ja, viel privat zu tun. Ansonsten in den Welten und Irrungen und Wirrungen des Qualitätsmanagements versunken, was ja auch für viele Hotels und Häuser da draußen interessant wird, ab einer gewissen Größe. Können wir gerne später zu reden, weil QM klingt immer so hochtrabend kompliziert, ist es manchmal auch. Was aber wichtig ist, ist ja die Beschreibung von Abläufen, von wiederkehrenden Abläufen. Und das ist ja auch eine Sache, die für jeden Betrieb richtig ist. Ich meine, wir kennen es noch unter dem Checklisten oder Function Sheets. Was anderes ist ja ein QM eigentlich auch nicht. Nur, was mir häufig auffällt, viele Gastronomen denken nicht drüber nach oder haben keine schriftlichen Abläufe fixiert. Was natürlich auch wieder blöd ist, ne? Da kommt ein neuer Mitarbeiter, soll eingearbeitet werden. Ja, wie machen wir das alles? Dann fängt es von vorne an. Also wenn das Thema interessant ist, gerne weiter.
Also gerne weiter, meinst du, dass wir noch ein bisschen weiter darüber reden?
Wenn du meinst, oder wir machen dazu mal eine Sonderfolge, können wir auch machen.
Oder die Leute rufen uns einfach an, buchen einen Termin und reden mit dir direkt über dieses Thema.
Oder so.
Das geht ja auch.
Können wir nämlich auch machen.
Ja.
Es geht einfach darum, dass man klare Strukturen hat, dass jeder weiß, was zu tun ist. Gibt es ja eigentlich überall. In Rettungsdiensten haben das, die Ärzte haben das und so weiter und so fort. Und wir am Restaurant haben das ja was Ähnliches, aber eben nicht schriftlich fixiert.
Ja,
ich glaube, mit Rettungsdienst habe ich auch was Interessantes für dich, ne?
Ja, erzähl mal.
Nee, für dich, hattest du nicht vorhin irgendwas im Vorgespräch angesprochen?
Ganz mit Ärzten? Genau, also die Wiesenärzte setzen jetzt auf eine KI-Verständigung für ausländische Gäste. Das heißt, sie haben jetzt eine künstliche Intelligenz eingesetzt, um sich mit den Gästen zu unterhalten. Und ich hoffe, dass diese künstliche Intelligenz auch bayerisch kann, ja, und vor allen Dingen besoffisch. Ja, also nicht dass auch die Intelligenz übersetzen kann.
Ja, genau, das hatte ich nämlich auch überlegt. Also das Bayerische sowieso, okay, finde ich gut, aber du sagtest ja, Ausländer sollen sie können, also werden sie bayerisch auch mit programmiert haben. Nur, wie du schon sagtest, besoffisch, das ist ja, also, weiß ich, ob jemand von euch mal jemanden kennt, der probiert hat, den Google-Übersetzer unter Alkoholeinfluss zu bedienen. Schwierig, ne?
Definitiv, glaube ich, ist das, ja, also spannend. Lass uns mal weiter drauf schauen und vielleicht kriegen wir da die ersten Infos, ob das funktioniert hat. Sag mal, Carsten, wenn du in einem Hotel bist, magst du dann den Pool im Hotel?
Grundsätzlich ja.
Hast du gehört, dass es einen Chlorgasunfall in einem Schwimmbad in Kölpinsee gab, dass dort zwei Frauen im Alter von 64 und 84 leicht verletzt wurden, weil das Chlorgas wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes ausgetreten ist?
Ich wusste, irgendwas war mit einem Schwimmbadunfall mit Chlor, aber was genau hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, deswegen vielleicht so ein Aufruf an alle Hotelbetreiber, schaut bitte auf die technischen Geräte beim Schwimmbad, nicht, dass sowas wieder passiert. Aber was ich ja ganz krass fand, unter den Besuchern eines Restaurants in Bordeaux hat es mindestens 10 Vergiftungen und einen Todesfall gegeben. Die meisten bislang bekannten Opfer stammen aus Deutschland, Kanada und den USA. Und zwar selbstgemachte Sardinenkonserven in der Bar wurden als Auslöser der Vergiftung gefunden. Also wow, das ist schon krass, oder?
Sardinenkonserven, Sardinen eingelegt, Öl, fermentiert über Säuresäben. Wie das?
Das kann ich dir nicht sagen, aber sie sind halt selbst gemacht gewesen. Vielleicht ist der Fisch schon vorher verdorben. Das ist alles Spekulation, wissen wir nicht. Aber fand ich spannend. Und das, was mich, was ich heute gesehen habe, was richtig krass ist, ist ja, hast du von dem Weinfluss gehört?
Ja, die portugiesische Weinstraße meinst du, ne?
Boah. Ja,
in Portugal gibt es jetzt eine Weinstraße. Nein, Papalapap, da sind in einem Dorf auf einem Berg oder relativ weit oben im Dorf zwei sehr große Stahltanks geplatzt und das hat sich alles Liter oder Hektoliterweise Rotwein durch die portugiesische Kleinstadt da gefressen.
2,2 Millionen Liter Rotwein.
Schade, schade. Also da hätte dann noch gerne am Straßenrand gesessen mit einem Strohhalm.
Es gibt ja auf dem Jakobsweg gibt es ja eine Örtlichkeit, wo du einen Weinbrunnen hast. Da treffen sich die Pilger morgens und können sozusagen aus der Wand über einen Zapfhahn den Wein kostenlos zapfen. Ich weiß nicht, ob das.
Aber Weinbrunnen und Absinthbrunnen sind ja in der Barszene, also in der 60er Jahre, 50, nee Quatsch, in der 30er, 40er Jahre Barszene, gab es ja auch diese sogenannten Absinthbrunnen. Irgendwann die Schokobrunnen, wurden das jetzt zu so Weinbrunnen und Schokobrunnen, ist aber vielleicht mein Hinweis über sowas, wenn ich jetzt eine schöne stylische Bar habe, entweder so ein Bar-Cocktailbetrieb oder aber eine schöne Hotelbar, meine Variante drüber nachzudenken. Weil allein dieser Eventcharakter, ich nehme mir dann Hahn auf, beziehungsweise halt mein Glas runter und kriege dann von dem Wein eine sehr spannende Idee, aber auch da wieder vorher ganz genau mit den Hygieneleuten reden, ne? Das kann auch nach hinten losgehen, aber zumindest war das eine ganze Zeit modern in ganzen Barbetrieben in den 30er Jahren. Und sind auch schöne Traditionen und da gibt es auch ab und zu mal sehr schöne Angebote im Internet. Gut, lohnt sich halt bloß, wenn man wirklich ein Ambiente hat, wo sowas reinpasst.
Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, Carsten, wir haben ja beim letzten Podcast haben wir über das Thema Nachhaltigkeit und Solarenergie gesprochen. Ne? Du erinnerst dich.
Ja.
So,
ja.
Und jetzt gibt es einen Burgerladen, und zwar Le Burger in Wien, in der Wiener Neustadt, serviert Besitzern von Elektroautos kostenlose Burger, um sozusagen die Nachhaltigkeit zu fördern, das finde ich richtig spannend. Also das ist mal was ganz, ganz Neues, oder?
Habe ich so auch noch nicht gehört. Also ich war gestern in meinem politischen Stammtisch mit mehreren Bundestagsabgeordneten. Da ging es, also war von der SPD war das. Und da ging es auch ums Thema Nachhaltigkeit und um diese ganze Riebkapp-Geschichte, aber so was umsonst, nur wenn man Elektroauto fährt.
Du weißt, das ist ein ganz gutes Stichwort, Carsten. Ich versuche mal den Florian jetzt bei uns in die Runde mit reinzukriegen. Ich werde ihn mal anpingen, weil ich glaube, dass wir auch mal über diese steuerliche Betrachtung, wenn ich als Restaurant jemanden einen Burger umsonst gebe, weil er ein Elektroauto hat, wie ich das steuerlich beachten kann. Warte mal, ich versuche mal Florian reinzukriegen, so. Mal gucken.
Das wäre natürlich spannend.
Florian? 1, 2, 3, Test. Florian, bist du schon da? Oh, warte, ganz kurz, Florian. Ich habe die Technik falsch geschaltet. Florian ist schon auf meinem Laptop, aber ich habe vergessen, diesen Laptop zu verbinden.
So, für weitere Digitalisierungsberatung folgt uns im Instagram-Account.
So, jetzt müsste Florian bei uns sein, oder?
Genau, also ja. Ich höre euch zumindest.
Traumhaft. Florian, schön, dass du es geschafft hast, dazu zu kommen. Wir reden gerade über ein Wiener Burgerkette, Le Burger, die in der Wiener Neustadt den Besitzern von Elektroautos einen kostenlosen Burger servieren. Finde ich, ist ein genialer Marketing-Gag. Hat auch was sozusagen mit der Nachhaltigkeit zu tun, weil die sagen, okay, wer zu uns an den Counter fährt, der kriegt einen Burger umsonst, wenn er mit dem Elektroauto kommt. Wie kann man sowas denn eigentlich steuerlich betrachten, wenn wir das hier in Deutschland machen würden?
Naja, also steuerlich darf man das sicherlich. Das ist ja, das sind ja Werbekosten, das ist ja eine Marketingaktion. Man könnte sich jetzt auch in die Fußgängerpassage stellen und dort Burger verschenken. Die lassen sich halt auch ganz gut abschreiben, wenn man so will. Das heißt also, der Wareneinsatz wird in dem Fall halt bloß korrigiert. Hinsichtlich des Wareneinsatzes, dass dort halt eben kein nachhaltiger zu hoher Wareneinsatz in der BWA ausgewiesen wird. Das heißt, der Bürger steckt ja jetzt aktuell noch drin im Wareneinsatz und wird niemals Umsatz erzielen, also muss er da raus. Man kann das aber relativ simpel eigentlich mit jeder Kasse als Hausbon oder als 100% Rabattierung, wenn man diese Gratis- oder diese Aktionsrabatte da einfügt, rausnehmen und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also es ist wirklich bloß eine einmalige Einstellung und dann halt nur noch ein einmaliger Tastendruck bei jedem Vorgang, also wenn der Bürger verschenkt wird.
Carsten, du als unser Gleichstellungsbeauftragter, wie findest du denn die Diskriminierung der Dieselautofahrer?
Bitte, was? Gleichstellungsbeauftragter, ja. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Also wir hatten vorhin schon das Thema Prozesse definieren und so weiter. Auch da darf man für gewisse Behörden komplett alles gendern. Ich tue mich damit ein bisschen schwierig. Also,
ja, aber
ich glaube, es gab im letzten Jahr in diesem Jahr oder vor kurzem eine Stellenanzeige gesucht. Was war das? Servicekraft/Mensch, ne?
Nee.
Und damit ist eigentlich alles gesagt. Punkt.
Nee, pass auf, Restaurantleiter in Klammern Mensch gesucht, der Andershotel oder das Andershotel in Walsrode hat so seine Stellenanzeige gemacht, ja.
Ja.
Also nicht dieses MFD, ja, sondern Mensch. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man keine KI haben möchte, sondern wirklich eine menschliche Person. Und ganz ehrlich, ich finde, das sollten wir jetzt alle schreiben. Ja? Mensch in die Stellenanzeige ist 1000-mal besser als MWD.
Jetzt überlege ich, ob ich beleidigt bin als Mann, weil es die künstliche Intelligenz heißt und nicht der künstliche Intelligenz.
Oh, Carsten.
Ja.
Das ist traurig. Carsten, aber Stichwort Burger. War da nicht was bei McDonald's?
In Amerika, McDonald's, ja. In Michigan ist McDonald's verklagt worden. Musste 700.000 Euro Strafe zahlen oder Schmerzensgeld zahlen, weil sich ein Kind an Chicken Wings die Pfoten verbrannt hat. Und McDonald's warnt nicht ausdrücklich und ausführlich genug vor den Folgen von heißen Speisen. Steht in der Urteilsbegründung.
Ich bin sprachlos.
Nein, René, es ist kein April-Scherz, wirklich so.
Echt?
Ja. Aber bringt also ich finde das zu der Herzlichkeit im Service, ne? So Achtung heiß, ne? Mit jemand, der es freundlich serviert oder sagt, hier kommt deine heiße Currywurst, verbrenn da nicht die Busch, je nachdem, in welcher Region du in Deutschland unterwegs bist. So macht natürlich die Branche wieder wesentlich herzlicher.
Flo, wie heiß war dein letzter Chicken Wing?
Also ich würde es gerade sagen, das kann eigentlich auch nur in den USA passiert sein, weil da sind die wirklich, egal was man da verzehrt, da sind die Produkte wirklich extrem heiß immer noch, weil sie halt wirklich frisch von der Grillplatte kommen. Ich muss wirklich sagen, den heißesten Burger bei McDonald's habe ich ja bisher auch wirklich in den USA gegessen und in Deutschland halt nicht mal ansatzweise, weil die Prozesse vielleicht halt einfach auch andere sind. Aber der Grundsatz, dass man davor hätte warnen müssen, dass ein Gericht, was ja offensichtlich über 100 Grad erzeugt wird, eventuell heiß sein kann beim Serviervorgang. Also ich glaube, das geht halt auch wirklich nur in den USA durch. Ne? Das ist, ich glaube, in Deutschland würde das noch aktuell abgewiesen werden. Wobei auch da, muss ich sagen, sind wir auf einem ähnlichen Weg. Also ich war immer wieder erschrocken, als ich neulich die Bedienungsanleitung einer Waschmaschine gelesen habe, wo beim Tierhaarprogramm davor gewarnt worden, ausdrücklich mit rot, groß und fettgedruckten Buchstaben darauf hingewiesen wurde, dass bitte kein Tier in die Waschmaschine gehört. Also muss es ja den Vorfall schon mal gegeben haben, woraufhin der Hersteller verklagt wurde. Also sind so Dinge, wo ich mal sage, naja gut, ja, das hat halt 40 Jahre auch ohne funktioniert, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo man jetzt letztendlich auch in der Bedienungsanleitung einer Waschmaschine darauf hinweisen muss, dass da keine Tiere reingehören, sondern dass dieses Tierhaarprogramm lediglich Pullover oder ähnliche Textilien von Tierhaaren befreit und eben nicht den Pudel wischt. Da steckt halt auch ein Erfahrungswert dahinter. Und auch McDonald's wird sicherlich daraus dann die notwendigen Schlüsse ziehen oder ziehen müssen, weil die haben wahrscheinlich wenig Lust auf noch eine Klage. Also werden die das demnächst irgendwo mit einem Sticker oben drauf oder sowas ausweisen oder mit einer Warntafel, dass Produkte durchaus heiß sein könnten.
Florian, dann machen wir da mal einen Aufruf, liebe Gastronomen, so im Catering-Bereich oder im großen Veranstaltungsbereich, ihr habt ja meistens diese Förderbänder für die Teller etc. pp. Steht da auch drauf, dass keine Personenbeförderung damit gemacht werden darf, dass die Menschen sozusagen sich nicht drauflegen und dann durch die Spülmaschine laufen? Weil es ja ein Förderband, ja, da muss ja draufstehen, für was gefördert wird und dass da vielleicht Menschen und Tiere nicht drauf transportiert werden dürfen. Ein Spaß beiseite.
Ja.
Florian, wie sieht's denn momentan in unserer buchhalterischen Zukunft aus, in unserer steuerlichen Zukunft? Kannst du vielleicht mal so einen Ausblick geben, das Thema 7%, 9%, 12% auf einmal mehr. Du machst ja die Abrechnung. Mhm. Wie sieht das aus deiner Erfahrung jetzt? Und wenn wir mal den Querschnitt von unseren 300 Mandanten nehmen, wie viele sind davon jetzt auch schon wirklich so vorbereitet, dass ihnen die Erhöhung nicht wehtut, sondern dass dann auch diese 12%, die sie mehr, ich drücke es jetzt ganz platt aus, einfach erklärt, an Ausgaben hätten, ja, weil sie müssen es ja dann abführen. Wie viele sind von denen, wo du sagst, jetzt, wenn wir das mal hochrechnen auf Deutschland, was meinst du, wie viele sind vorbereitet und können diese 12% einfangen?
Also, naja, Stand heute sind 90% vielleicht darauf vorbereitet, rein rechnerisch das umzulegen und das umlegen zu können und da jetzt auch nicht wahnsinnig lange mit zu zögern. Aber das ist halt, wir müssen da mal so ein Stück weit zurückgehen. Die Bürgeraktion mit dem Elektroauto, das ist natürlich eine schöne Maßnahme und das ist ein schönes Beispiel dessen, dass sich jetzt jemand wirklich Gedanken gemacht hat, irgendwie den Umsatz auch nochmal anzutreiben. Es gibt halt verschiedenste Maßnahmen, die wir halt auch feststellen, vor der eigenen Haustür. Wenn wir da mal Gastronomen befragen oder unseren Querschnitt jetzt über Deutschland nehmen, stellen wir schon fest, dass aus diesem herausragenden ersten Halbjahr hier in Deutschland, was unvorhergesehen wirklich in der, also jetzt die Energiekrise und die Kriegssituation in der Ukraine mal ausgeklammert, was wirklich bewundernswert erfolgreich war bei vielen. Also wir haben nicht selten wirklich 30-40%ige Umsatzsprünge im Vergleichszeitraum zu 2019 feststellen dürfen. Das war eine wirklich tolle Entwicklung. Und man stellte sich immer die Frage, Mensch, wann kommt denn da jetzt nochmal so ein Bruch? Weil durch diese Energieentwicklung hatten ja die Unternehmen und auch die Privathaushalte letzten Endes weniger netto zur Verfügung, also auch weniger Geld, was sie in kulturelle Veranstaltungen und eben in so Sekundärbedürfnisse wie mal essen gehen oder nochmal einen Ausflug machen an die Küste und da ein paar Tage sich beherbergen lassen, zur Verfügung hatten. Also da muss man wirklich sagen, da haben wir lange Zeit ein Stück weit gewartet, das ist einfach gar nicht eingetreten. Jetzt wiederum stellt sich so ein gewisser Bruch ein, wo wir merken, okay, also konjunkturell ist da jetzt was passiert in Deutschland. Die Leute haben durch diese extrem hohe Inflation der letzten Monate wirklich anscheinend weniger Geld oder aber haben die Prioritäten verschoben und sind dann doch nochmal irgendwo eine Woche an die Ost- oder Nordsee gefahren oder in die Alpen und das hat halt auch schon 40% mehr gekostet als vor ein paar Jahren noch. Dass da so ein Stück weit das Geld zusammengehalten wurde. Das ist jetzt eine rückblickende Betrachtung. Jetzt fragst du ja, okay, wer kann das überhaupt abfedern? Eine Erhöhung um 12%, ja? Oder wer kann das mittragen? Wir sollten da vielleicht gar nicht so zwingend auf die Ist-Situation schauen und auf das Rückliegende, sondern einfach auch so ein bisschen den Fokus auf die Zukunft legen. Derzeit, wenn man das den Medien mal entnehmen darf, sind halt mehrere große Unternehmen in Deutschland, sei es die Automobilbranche, VW, kündigte jetzt die Kurzarbeit an für alle Mitarbeiter oder für einen Großteil der Belegschaft, weil es anscheinend bei den Zulieferern nicht ganz so funktioniert oder weil Teile fehlen. Ja, das kann sein. Ich habe jetzt auch von mehreren anderen großen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland gehört, dass dort ebenfalls schon seit 1, 2, 3 Monaten teilweise die Kurzarbeit eingeläutet wurde für die Produktion. Und das ist, finde ich, immer ein alarmierendes Zeichen. Wir hatten das Thema Kurzarbeit eigentlich nach der Corona-Situation zumindest in unserer Branche, in der Gastronomie, als für beendet erklärt und hoffentlich nie wiederkommend. Jetzt ziehen auf einmal nicht nur die Dachdecker, wie man das so kennt, im Herbst irgendwo in die Kurzarbeit, wenn das Wetter langsam schwieriger wird und man auf den Dächern nicht mehr arbeiten kann, sondern jetzt zieht die Wirtschaft wieder nach. Und das ist halt ein alarmierendes Signal, weil wir merken das beispielsweise schon, also auch in breiteren Umkreis, ne? Wenn also die VW-Werke in Wolfsburg stillstehen oder halt nicht mehr in der vollen Auslastung fahren, wie sie es bisher taten und die Leute in Kurzarbeit gehen, dann fehlt halt wirklich was an Kaufkraft. Und diese Kaufkraft spiegelt sich zuallererst halt wirklich in Sekundärbedürfnissen wie Kinobesuche und Gastronomie eben wieder. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Nicht nur zwingend mit dem Ist-Zustand und können wir da jetzt die 12% umsetzen und könnten wir das irgendwie rechnerisch noch darstellen, wo halt, das hatte ich beim letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, irgendwann die Akzeptanz auch wieder wächst. Irgendwann hat sich jeder damit abgefunden, dass es unter 12, 13 Euro kein Mittagsgericht mehr geben kann. Irgendwann hat sich jeder damit abgefunden, dass es unter 22 Euro kein Hauptgericht mehr geben kann auf der Karte. Dann ist das so, das ist dann einfach inflationär, auch völlig in Ordnung. Aber wie weit kann man das noch treiben? Und spielt das überhaupt noch eine Rolle? Weil wenn wirklich die Leute wieder jetzt ein halbes Jahr in Kurzarbeit versetzt sind und das aus großen, großen Arbeitgeberstellen, also sprich in den Ballungszentren sind ja da nicht selten mehrere 10.000 Mitarbeiter von Kurzarbeitergeld betroffen. Und wenn das flächendeckend sich in der Wirtschaft ausbreitet, dann haben wir ein echtes Kaufkraftproblem. Und da stößt denn der Gastronom nochmal tiefer in die Wunde, wenn er da die Preise nochmal um 12% netto anpassen muss, eben weil die Steuersatzsenkung nicht beibehalten wird und es zum normalen Steuersatz zurückgeht. Das könnte jetzt für die Zukunft gesehen schon ein mittelschweres Problem darstellen. Also ich finde, die
Florian.
Diskussion sollten wir nicht eigentlich völlig ferngebracht. Das Thema ist indiskutabel vor dem aktuellen Hintergrund der Ist-Situation und vor dem Hintergrund der zu erwartenden Situation ist das ein komplett indiskutables Thema. Also wir wissen jetzt schon, was das bedeutet. Wir fahren damit wirklich in der Branche auch einen Haufen Betriebe an die Wand. Ja.
Florian, wie ist denn das eigentlich mit dem Kurzarbeitergeld in der Gastronomie? Das war ja, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, das war ja eigentlich so ein Zugeständnis, dass wir das auch machen durften. Ist das immer noch möglich? Also wenn wir jetzt an die Saisonkräfte zum Beispiel in den Skigebieten denken, wenn wir an die Saisonkräfte an den Küsten denken, so Usedom, Rügen etc. pp., da ist ja in der Wintersaison immer sehr wenig los. Ist das Thema Kurzarbeit noch ein Thema, was wir in der Gastronomie erleben werden? Kommen die Anträge wieder oder was denkst du?
Da bin ich auch, da muss ich rein rechtlich sagen, da bin ich jetzt gar nicht so sattelfest, weil da gab es ja vereinfachte Zugangsregelungen zu der Zeit der Corona-Pandemie, weil das ja ein Stück weit auch wie bei den Dachdecker so als höhere Gewalt ausgelegt wird. Selbstverständlich kann man sagen, auch der Dachdecker weiß, dass im Winter kommt und auch der weiß, dass er im Winter nicht arbeiten kann oder sämtliche andere Baugewerke, die dann die Kurzarbeit anmeldeten. Jetzt ist natürlich die Frage, konnte man sowas kommen sehen und konnte man sich darauf einstellen und kann man in irgendeiner Form gegensteuern? Also ich bin mir da nicht so sicher, ob da das Thema Kurzarbeitergeld nochmal für die Gastronomie in Frage kommt. Man sollte sich aber in allererster Linie sicherlich die Frage stellen, ist das ein praktikabler Weg? Also ich glaube, das letzte Mal, dass die Kurzarbeitergeldregelung von einem Gastronomen in Anspruch genommen wurde, war schon für den kompletten Personalstamm eine absolute Herausforderung. Und überall flächendeckend sind da teilweise 40% des Personalstamms weggebrochen danach, weil die halt irgendwo beim Discounter anfingen oder irgendwo in andere Wirtschaftsbereiche gegangen sind, wo der Stundenlohn ebenfalls passabel angehoben wurde und wo vielleicht die Arbeitsbedingungen oder die Arbeitszeiten familienfreundlicher waren. Also da hat ja die Gastronomie eh schon drunter gelitten. Ich weiß gar nicht, ob ein Gastronom noch großes Interesse daran hat, das Szenario überhaupt nochmal anzustoßen.
Na, dann lass uns doch, Florian, Folgendes machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zur Veröffentlichung. Du erkundigst dich mal kurz, am besten bei Fabian. Fabian ist ja unser Lohnspezialist. Und dann schreiben wir ganz kurz ein Statement in einem Satz, ist noch möglich oder ist nicht mehr möglich, in die Shownotes. Was hältst du davon?
Ja, können wir gerne so machen.
Ja, weil dann sind wir up to date. Carsten schreibt sich das jetzt auf, dass wir das nicht vergessen. Oder, Carsten?
Ja, immer.
Ja. Wenn wir jetzt, Florian, du warst ja wieder in der letzten Woche, hast du es ja nicht geschafft. Schön, dass du heute dabei bist. Was ist denn so dein Highlight oder dein, wo du sagst, boah, was ist denn hier passiert, der letzten 2 Wochen gewesen? Gibt es da irgendwas, was dich bewegt hat, was sehr, sehr spannend war? Also ich rede jetzt nicht also von Krankheitsstand.
Meine 2 Wochen bestand darin, dass ich tatsächlich selber noch privat im Urlaub war.
Das
kann man schon als Highlight bezeichnen. Und ich muss sagen, was mir sehr gefallen hat, und da sollten wir uns in Deutschland vielleicht einfach auch nochmal eine Scheibe von abschneiden. Ich war im europäischen Ausland, so wie du, René, in Griechenland, und muss sagen, ich habe selten so viel Freude und Einsatz und wirklich Freude am Job gesehen, wie bei den Servicekräften dort in Griechenland. Also das war herausragend. Man hatte das Gefühl, man ist dort in einer Familie. Ich meine, die Griechen waren ohnehin schon immer sehr, sehr herzlich, aber man hat wirklich da gemerkt, dass die nach dieser Corona-Zeit das unglaublich genießen, dass es bei denen wieder losging, weil die hatten halt eben auch nicht diese Hilfestellung wie wir in Deutschland. Die hatten nicht diese finanzielle Absicherung, sondern die mussten sich da wirklich ein paar Gedanken machen und die mussten halt gucken, dass sie irgendwie wirklich überleben. Ja, was das bedeutet, das hat man dann bei jeder Servicekraft auch gemerkt, dass sie mit unglaublichem Herz dabei war. Und ich finde, da sollten wir vielleicht mal auch wieder zurückkehren in Deutschland. Wir reden hier in Deutschland viel zu sehr über das Thema Mindestlohn, wo geht's hin, was passiert konjunkturell. Das sind alles auch berechtigte Gedanken, die wir uns machen. Aber wir müssen auch mal wieder zurückkommen zum Kern, nämlich unserem eigentlichen Job. Und wenn wir alle mit Leidenschaft da beim Job sind und uns darauf fokussieren, dann ist vielleicht manchmal jegliche Inflationsangst und so weiter und so fort einfach nebensächlich, sondern dann konzentrieren wir auf das, was wir da tun und dann produzieren wir wieder das, was wir eh alle wollen, glückliche Gäste. Und das wieder in den Fokus zu stellen. Das ist mir in den letzten paar Monaten so ein bisschen abhandengekommen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland eine Chance haben, da auch wieder hinzukommen. Dass wir also wirklich als oberstes Ziel, als Gastronom entwickeln sollten, nicht mehr nur zwingend, dass man irgendwie finanziell überlebt, sondern dass wir da draußen Gäste glücklich machen wollen. Ja, und Leute, den Leuten das Gefühl geben, dass es eben manchmal nicht nur ein Sekundärbedürfnis sein kann, sondern dass es für einen anderen vielleicht wirklich ein Primärbedürfnis ist, mindestens einmal in der Woche mal ins Restaurant zu gehen, zu seinen Freunden, nämlich seinen Servicekräften, wo man sich wohlfühlt, zu seiner schon fast beheimaten Familie, wenn man so will. Ne? Also dass man dieses Gefühl wieder zurückbekommt als Gast und dass man quasi in dem Punkt das Stammgastmarketing wieder so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Gerade jetzt wichtiger als je zuvor.
Das ist für mich eigentlich ein ganz, ganz toller Moment, unseren Podcast zu beenden, weil dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ihr uns natürlich jederzeit anrufen könnt, Termine buchen könnt, damit wir mit euch sprechen, euch unterstützen. Carsten, ich sag jetzt schon mal danke. Carsten, das war wieder schön mit dir bei diesem Podcast. Danke Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, beim nächsten bist du wieder dabei. Ich sage schon mal Tschüss und gebe euch die letzten Worte.
Ja, vielen Dank, ihr lieben Haus Nedell ins Gastro-Universum. René meinte übrigens nicht den Podcast zu beenden, sondern bloß diese Folge zu beenden, aber es war ein super Schlusswort. Vielen Dank.
Ja, von mir ebenfalls vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wieder sehr schön, lieber Carsten, lieber René. Auch natürlich gastronomische Grüße an alle Kämpfer dort draußen, an alle Unternehmer. Bleibt gesund, kommt gut in den Herbst und richtet den Blick nach vorn.
Genau das ist das, was ich auch sagen würde. In dem Sinne, bleibt so, wie ihr seid.